Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christine Doliver und spreche heute mit Melanie Drewes über den Roses Revolution Day. Mella ist selbst Mama, aber auch Assistenzärztin in der Gynäkologie, und was sie über Gewalt in der Geburtshilfe zu erzählen hat und warum es so wichtig ist, dass mit dem Roses Revolution Day darauf aufmerksam gemacht wird, erzählt sie uns in dieser Episode.
Werbung.
Erinnert ihr euch noch an den Moment, in dem ihr von eurer Schwangerschaft erfahren habt und euch gleich 1000 Fragen durch den Kopf schossen? Was darf ich noch essen und welche Inhaltsstoffe in Kosmetik und Haushaltsprodukten sind eigentlich schädlich? Denn schließlich wollen wir für unser kleines Wunder nur das Allerbeste. Um uns einige Sorgen im Babyalltag zu ersparen, gibt es die Reinigungs- und Pflegeprodukte von Frosch Baby. Sie basieren auf milden, pflanzlichen Inhaltsstoffen, sind vegan und frei von Mikroplastik. Mit den hypoallergenen und ökologischen Produkten von Frosch Baby geht ihr immer auf Nummer sicher, denn sie sind speziell auf die Bedürfnisse von Babys abgestimmt. Für mich also eine echte Win-Win-Situation. Ich kann mich auf sichere Inhaltsstoffe verlassen, ohne auf eine kraftvolle Reinigung verzichten zu müssen. Und meine Tochter lernt von klein auf, wie wichtig es ist, verantwortungsvoll mit sich und unserem Planeten umzugehen. Schaut doch mal in den Shownotes vorbei, da findet ihr noch genauere Infos.
Werbung Ende.
Und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Melanie. Ich freue mich total, dass du heute bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist, zu einem ganz, ganz besonderen und wichtigen Thema. Ich habe dich gerade in meinem Intro schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Gerne. Danke, liebe Christina. Hallo, ihr lieben echten Mamas da draußen. Mein Name ist Mella. Womit fange ich an? Ja, ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Mama eines 15 Monate alten Sohnes. Das ist irgendwie so die Hauptinfo, die momentan komplett immer noch mein Leben auf den Kopf stellt. Ich bin Assistenzärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, was echt auch einen großen Teil in meinem Leben einnimmt und mich auch noch gleich zu dem Thema, worüber wir heute sprechen, bringen wird. Ansonsten habe ich selbst auch ein Podcast, Mama Talk Podcast heißt der, von Antenne Niedersachsen, falls die eine oder die andere mal reinhören möchte, gerne auch das. Und genau, mein absolutes Herzensthema ist die gewaltfreie und selbstbestimmte Geburt, und da habe ich so seit knapp, ich glaube so ein bisschen über ein Jahr, auch ein eigenes Instagram-Profil, @holisticbirthdog, und da geht's bei mir alles rund um gewaltfreie Geburt, aber auch leider Gewalt in der Geburt. Und das bringt uns ja direkt heute zum Thema, stimmt's?
Genau, richtig. Wir wollen heute über den Roses Revolution Day sprechen, der ja auch heute ist, also an dem Tag, wo der Podcast quasi erscheint. Und das ist ja ein super wichtiger Tag, den gibt's noch nicht so lange. Ich möchte, dass du nachher noch mal genauer erklärst, wo der überhaupt herkommt und was es damit auf sich hat. Aber bevor wir dazu kommen, würde mich gerne mal noch deine Geschichte interessieren im Detail, wie du dazu gekommen bist, das zu machen, was du jetzt heute machst.
Ja, schöne Frage. Danke dafür. Also ich würde sagen, ich war schon immer ein bisschen so mit dem System am Hadern. Also ich finde, jedes große System bringt halt so alte hierarchische Strukturen mit sich. Und deswegen bin ich auch nach meinem Grundstudium der Medizin, bin ich zu einem Startup erstmal gegangen. Femna Health heißt das. Da habe ich gearbeitet, fand das richtig toll, weil ich dachte, oh, dieses ganze Starre, da kann ich nicht. Aber irgendwie hat es mich trotzdem immer wieder gereizt, und dann bin ich doch in die Facharztausbildung von Gyn- und Geburtshilfe gestartet und habe sofort gemerkt, ja, die Erfahrungen, die ich schon allein im Studium gemacht habe, wo ich in Kreißsälen hospitiert habe, wo ich Blockpraktika gemacht habe, damals hatte ich schon gemerkt, oh, irgendwie fühle ich mich hier nicht so wohl. Das ist so eine ganz bestimmte, auch oftmals angstbehaftete Atmosphäre. Und als ich dann halt wirklich in meine Facharztausbildung gestartet bin, habe ich das natürlich noch viel, viel intensiver bemerkt. Dann bin ich selber schwanger geworden und habe mich da ganz akribisch drauf vorbereitet, weil ich halt unbedingt bestimmte Dinge nicht erleben wollte. Und mir ist auch voll wichtig, dass wir heute, wenn wir hier darüber sprechen, ich will jetzt auch wirklich keine Angst vor dem Thema machen, sondern ich möchte dieses Thema an euch Frauen und werdenden Mamas herantragen. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass es eher in so eine präventive Richtung geht und dass man weiß, was sein könnte. Aber man kann halt auch wirklich viel dafür tun, dass einem nicht blöde Situationen widerfahren. Genau. Und seitdem ich dann selber Mama geworden bin und auch trotz meiner ganzen Vorbereitung ein paar Punkte hatte, die ja trotzdem irgendwie nicht so toll waren. Ja, es ist mir einfach ein Herzensthema. Und ich arbeite ja weiterhin im Kreißsaal und mittlerweile auch unter einem jungen Chefarzt. Ich möchte jetzt nicht unbedingt teilen, wo ich arbeite, das soll alles so ein bisschen anonym bleiben, aber ich kann sagen, ich habe einen neuen jungen Chefarzt, der das ähnlich alles sieht und es geht auch anders. Es kann auch gut laufen.
Das ist ja schön, wenn ihr da auch so eine Veränderung quasi anstoßt, die ja auch die Geburtshilfe ja zu einer besseren macht. Jetzt muss man ja natürlich auch sagen, an alle, die hier zuhören, es ist ja nicht überall so. Und man erlebt ja nicht überall irgendwie negative Sachen während der Geburt. Aber wenn man jetzt über diesen Roses Revolution Day spricht, was ist denn damit genau gemeint? Also warum gibt's diesen Tag und was passiert da? Was macht man da eigentlich?
Genau. Also 2011 wurde dieser besagte Tag ins Leben gerufen. Und zwar, weil es wirklich vielen Frauen leider widerfährt, diese Gewalt in der Geburtshilfe. Momentan sind jede zweite bis dritte Geburt davon betroffen. Und seit 2011 haben die Frauen, die davon betroffen waren, angefangen, rosa Rosen vor den Kreißsälen oder auch vor den Kliniktüren dieser Kliniken zu legen, wo ihnen halt Gewalt unter der Geburt ihrer Kinder widerfahren ist. Manche schaffen es halt gar nicht, zurück zu diesem Kreißsaal zu gehen, weil es so retraumatisierend ist, was darunter passiert ist leider. Deswegen gibt es das halt auch vor den Kliniktüren, dass die einfach auf die Straße gelegt werden oder teilweise per Post zugestellt werden oder dass die Hebammen, die dort arbeiten und trotzdem irgendwie im guten Kontakt mit den Frauen sind, das annehmen und für sie dorthin legen. Genau, und ich finde, es hat mittlerweile auch ein bisschen mehr so mediale Präsenz bekommen. Deswegen nehmen wir ja auch unter anderem diese Folge gerade auf und ich finde es halt voll wichtig und ich bin sehr gespannt, wenn ich Montag in die Klinik gehe, ob unsere Klinik davon betroffen sein wird. Also ja, ich werde sehr aufmerksam sein.
Ich habe da tatsächlich auch schon mal einen Post auch dazu verfasst und habe es zwar nicht geschafft, eine Rose abzulegen, aber wäre definitiv auch bei meiner Geschichte angebracht gewesen. In dem Zusammenhang würde mich jetzt mal interessieren, was versteht man denn unter Gewalt in der Geburtshilfe?
Ja, tatsächlich hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, dieses Thema auch schon auf dem Schirm, was ich so wichtig finde, dass das also von der größten, wie gesagt, Weltgesundheitsorganisation, da es da eine klare Definition zu gibt. Und was ich trotzdem vorab noch sagen möchte, auch wenn ich gleich die Definition gerne erläutere, wer eine Gewalterfahrung macht, das Opfer entscheidet immer, was die Gewalt ist. Ja, man kann von außen jetzt nicht sagen, die Definition ist aber so und so und dir ist das nicht passiert, genau das nicht, deswegen war das keine Gewalt. Nein, immer wenn das Opfer Gewalt empfindet, dann war das auch so. Es ist mir super wichtig, das nochmal zu sagen, ja, weil ich merke auch, je mehr ich über dieses Thema spreche, desto mehr wird Frauen überhaupt klar, hey, mir ist das auch passiert und zwar auch im ganz Kleinen, zum Beispiel verbale Gewalt zählt da auch schon zu oder dass man unter der Geburt alleine gelassen wird, ist auch eine Art von Gewalt in so einer intimen, verletzlichen und einmaligen Situation ja im Leben einer Frau. Genau, aber ich fange gerne nochmal von vorne an, das ein bisschen klarer zu strukturieren. Also es gibt die individuelle Gewalt, darunter fällt auf jeden Fall die physische, also die körperliche und die psychische Gewalt. Ich persönlich finde, dass die psychische Gewalt besonders hart ist in dem Sinne, weil man sie halt oft erst im Nachhinein wahrnimmt oder halt in solchen Gesprächen, wie wir es jetzt führen oder wenn uns dann jemand hier zuhört. Körperlich ist das schon viel klarer. Also das ist natürlich, das fängt an, wenn man irgendwie sehr grob angefasst wird oder oftmals gibt es ja leider auch in der Gyn oder auch in der Geburtshilfe diese gynäkologischen Stühle. Im OP, im Kreißsaal-OP ist das auch so, dass die Arme und die Beine festgeschnallt werden und das oftmals gar nicht erzählt wird oder darüber aufgeklärt wird und die Frauen das dann zum ersten Mal ja in ihrem Leben erleben und dann total perplex sind, dass sie sich plötzlich nicht mehr bewegen können, zum Beispiel unter einem Kaiserschnitt oder auch unter der Geburt werden teilweise Beine festgeschnallt. Muss an sich gar nicht sein, aber ist manchmal einfach der Standard und es wird einfach, ich glaube, manchmal in diesen Abteilungen in der Klinik gar nicht mal drüber nachgedacht, was wir hier so alle machen, weil es einfach schon immer so war und medizinischen Personal halt gar nicht als Gewalt empfunden wird. Also das schon mal dazu als Erklärung. Und natürlich, körperliche Gewalt, jetzt wenn wir speziell bei der Geburtshilfe sind, ist sowas wie, die Schwangere ist über dem Termin schon eine Woche, kommt jetzt ganz normal zur CTG-Untersuchung, wie es ja oft Standard ist in den Kliniken. sitzt dann da irgendwie doch nochmal auf dem gynäkologischen Stuhl, weil alle wissen wollen, wie weit ist denn der Muttermund, ist der schon schön weich, und dann, hups, ist plötzlich die Fruchtblase gesprungen. Ist mir leider auch schon passiert, dass ich da bei war, dass ich daneben stand, wo mir im Nachhinein dann der Oberarzt, die Oberärztin, ist ja auch egal, ist ja nicht geschlechtsspezifisch, gesagt hat, ja, ich habe das jetzt einfach mal gemacht. Das wird der Frau schon gut tun. Das ist ja auch eh die natürlichste Art der Einleitung. Auch wenn ich sie jetzt nicht gefragt habe, tun wir mal so, als wäre die Blase zufällig gesprungen. Das ist ganz, ganz klar körperliche Gewalt. Ich finde, das geht auch schon in die psychische Gewalt über, weil es manipulativ ist, weil nicht um Erlaubnis gefragt wird. Ich finde, das geht auch so ein bisschen manchmal diese, in Anführungszeichen, Vergewaltigungsgeschichte, weil es halt wirklich auch an unseren Sexualorganen ja ist, wie wir Kinder zur Welt bringen. Also da sind ganz viele Punkte, die da irgendwie mit reinspielen. Ja, das finde ich persönlich ganz, ganz schlimm, wenn solche Dinge gemacht werden. Genau. Und ja, das vielleicht als Beispiel für die körperliche Gewalt von. Genau, und bei der psychischen Gewaltform, da beobachte ich immer häufiger den sogenannten Dead Baby Talk. Das ist so ein Begriff aus den USA, den ich irgendwie total prägnant dafür finde, was es beschreibt, nämlich dass medizinisches Personal ihre Autorität ausnutzt. Also einerseits bei uns Ärztinnen ist es ja ganz oft der weiße Kittel, ist ja auch total respekteinflößend, dass da irgendwie jemand vor dir steht. Man gibt dann teilweise auch gerne die Verantwortung an die Person ab. Also da ist einfach so ein Vertrauensvorschuss oftmals da von den Schwangeren oder generell den PatientInnen. Und dieser Dead Baby Talk fängt dann halt dort an, dass diese Macht missbraucht wird, weil man plötzlich Dinge androht, die passieren könnten, die aber gar nicht der Realität entsprechen. Also so ein klassisches Beispiel ist ja, dass im Krankenhaus immer noch so gerne CTGs geschrieben werden oder in den ambulanten Praxen. Einerseits hat das Kostenvorteile, also man kann da schön was abrechnen mit. Man hat eine Absicherung, weil wirklich schwarz auf weiß die Herztöne vom Kind mitgeschrieben werden. Aber in der Wissenschaft, in den ganzen Studien, die sagen gar nicht mehr, dass man so oft CTGs schreiben soll. Aber irgendwie kommt das noch nicht in den Köpfen an, in den Kliniken. Und dann erlebe ich leider so oft, dass den Schwangeren angedroht wird, wenn sie jetzt kein CTG schreiben, dann stirbt aber ihr Kind und dann tragen sie die Verantwortung. Also so ganz platt gesagt, habe ich leider schon total oft erlebt. Und auch die Frauen, die sich schon weiterbilden und sich mit diesen ganzen, ich nenne das immer Geburtsrechten, auseinandersetzen und dann sagen, ja, aber ich habe doch gelesen, in der S3-Leitlinie vaginale Geburt am Termin von 2020, das ist übrigens das Wichtigste, was für mein Thema gilt und wonach wir aber auch als medizinisches Personal in den Kliniken arbeiten und was eigentlich den aktuellen wissenschaftlichen Standard vorgibt. Und wenn das die Frauen schon wissen und darauf hinweisen, kommen sie trotzdem nicht weiter damit, weil das dann immer heißt, ich trage hier die Verantwortung, ich habe den Kittel an. Teilweise werden die Frauen an den Kliniken und den Praxen verwiesen, obwohl sie eigentlich im Recht sind. Und das finde ich total schlimm und kann einfach nur immer mit dem Kopf schütteln, wenn ich da mal wieder was von erlebe. Und ich hoffe, vielleicht hören ja auch irgendwie ein paar Hebammen zu oder auch ärztliche KollegInnen, weil ich möchte auch gar nicht immer nur den Frauen aufzeigen, um was es geht mit dieser Gewalt in der Geburtshilfe. Ich verstehe ja auch, wie schwierig es ist. Ich arbeite auch mit den älteren KollegInnen zusammen, Oberärzten, Chefärzten. Oftmals, je höher man kommt in der Hierarchie, desto männlicher wird's halt. Und die geben halt den Ton in der Abteilung vor und sind sich ihrer Verantwortung in dem Bereich, glaube ich, auch oftmals nicht bewusst, sondern machen dann halt wirklich Dinge, wie sie schon immer gelaufen sind. Und somit ändert sich aber einfach nichts in diesem System.
Genau. Ja, das mit der verbalen Gewalt, das ist tatsächlich was, was mir jetzt zum Beispiel auch widerfahren ist im OP dann tatsächlich, als ich letzten Endes doch leider zum Kaiserschnitt gebracht wurde, weil ich hatte mir ehrlicherweise auch, das war zu Zeiten von diversen Lockdowns und so weiter, und ich hatte mir schon auch gewünscht, eigentlich außerklinisch zu entbinden, einfach weil es leichter gewesen wäre, dass der Papa mit dabei ist. Und ja, wir haben uns das alles so schön rosig ausgemalt und uns entsprechend auch vorbereitet. Kam dann anders, und ich werde es nie vergessen, als ich in diesen OP geschoben wurde, war dann auch ein etwas jüngerer medizinischer Angestellter vor Ort, der dann eben mich kurz begrüßt hat und so, von wegen, hallo, und ja, jetzt machen wir den Kaiserschnitt, dies, das. Und wie es denn bisher so für mich war oder wie es mir so geht. Dann habe ich gesagt, ja, wir kommen jetzt halt, also wir kommen aus dem Geburtshaus und das hat halt jetzt auf dem Weg, wie wir es probieren wollten, nicht geklappt. Und dann hat er nur gesagt, ach so eine. Also wirklich wie mit diesem Unterton wie, ja, du bist ja quasi selber schuld, dass du jetzt hier auf dem OP-Tisch liegst. Und das, also ich habe das jetzt erst nachträglich irgendwie so richtig realisiert, was das mit mir gemacht hat. Im Moment habe ich das gar nicht so wahrgenommen, aber ich, wie gesagt, ich das halt immer noch so in meinem Kopf nach und ich dachte mir so, das war so falsch, dass du das gesagt hast. Und das ist so ein kleiner Satz einfach und hat so viel Respektlosigkeit in sich. Und das ist im Prinzip was. Ich meine, bei mir waren da noch ein paar mehr Themen, aber was ich immer im Gedächtnis behalten werde und was dann nachträglich auch total an einem nagt, weil man natürlich dann auch sich die Frage stellt, okay, bin ich vielleicht doch selber schuld, dass ich jetzt letzten Endes hier gelandet bin und hätte ich irgendwas anders machen können oder was auch immer. Also es ist super toll, dass es Leute wie dich gibt, die darauf aufmerksam machen und denen das einfach ein Herzensanliegen ist, sowas in Zukunft irgendwie in den Kliniken zu vermeiden. Aber ich glaube, das ist auch, da liegt noch ordentlich Arbeit vor uns. Was würdest du denn sagen, warum passiert sowas Lapidares, nenne ich es jetzt einfach mal, ohne das wirklich so zu meinen, aber warum passiert das so häufig?
Ja. Es ist ja wirklich, wirklich häufig der Fall. Ich hatte es ja vorhin schon mal angesprochen, jeder zweiten bis dritten Frau passiert das mittlerweile. Tut mir übrigens total leid, dass du auch diese Erfahrung machen musstest. Wirklich, ich habe das Gefühl, die Menschen denken einfach nicht drüber nach. Es sind ja auch eigentlich Berufe, die eigentlich ein großes Empathieverständnis voraussetzen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir im Gesundheitswesen total verheizt werden. Erstens mal, dass man vielleicht mit so einem Idealismus in diesen Beruf startet, egal was das jetzt für ein medizinischer Angestellter war. Es ist ja in der Pflege total Personalmangel, bei uns ÄrztInnen genauso, dass ich das Gefühl habe, ich kenne es auch, dass es irgendwann nachlässt, nachts um drei, wenn ich die 15. Rettungsstelle hatte, an Frau, die sich vorstellt mit manchmal weniger wirklichen Notfällen und manchmal wirklich schlimmen Notfällen. Also da geht man irgendwann auf dem Zahnfleisch, was alles keine Entschuldigung dafür sein soll, dass dann solche Sprüche kommen, weil es ist trotzdem nicht okay. Genau, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich versuche ja auch nicht diejenige zu sein, die allen sagt, wie es besser läuft. Ich versuche ja auch das Verständnis auch auf der medizinischen Seite zu haben, weswegen ich ja meinte, vielleicht hört ja auch die eine oder andere Hebamme zu, es wäre ja auch ganz cool. Und ich versuche natürlich, diesen Blickwinkel immer zu haben, auch für mich selbst. Ich bin ja eben auf der anderen Seite, aber war jetzt auch auf der anderen Seite als Gebärende. Deswegen, genau. Was auf jeden Fall für mich aber einer der riesigen Hauptpunkte ist, ist ganz klar das Patriarchat. Nicht der böse weiße Mann, sondern einfach das Patriarchat, was wir uns seit Jahrhunderten als funktionierende gesellschaftliche Form erarbeitet haben. Es hat in dem Sinne seine Vorteile, dass wir eins der führenden kapitalistischen Länder sind. Auch klar, Ausbeutung ist alles dabei, aber Deutschland an sich geht es immer noch gut im Weltgeschehen, im nationalen oder internationalen Vergleich. Und trotzdem hat das Patriarchat ganz viele Nachteile. Auch die Männer leiden ja darunter. Und wir Frauen haben auch ganz oft internalisierten Patriarchat oder Patriarchalismus in uns. Und das wird einfach so weitergegeben. Die Chefärzte, die es ja oft nun mal sind in diesen älteren Strukturen, geben den Ton an und geben das natürlich auch an die Oberärztinnen und jungen Ärztinnen weiter. Und so kommt es auch, dass dieses Verhalten sich ganz klar in Sprache zum Beispiel wiederfindet. Also es gibt so ein paar Begriffe in der Geburtshilfe, wo ich immer denke, das hat keine Frau sich ausgedacht. Zum Beispiel Zangengeburt oder Dammschnitt oder ganz veraltet finde ich auch dieses Wort Entbindung. Also das ist für mich sehr passiv geprägt. Ist auch so ein Wort, was in der Geburtshilfe gerne verwendet wird, was irgendwie so die Kraft von der Frau wegnimmt. Weil es ist ja an sich ein sehr aktiver Prozess, den die Frau aktiv vollführt. Und Entbindung hat sowas, wir sind jetzt hier im Krankenhaus und wir schaukeln das Kind mal. Und wir entbinden sie von dem Kind. Also klar, das ist halt, finde ich, was Sprache mit uns macht, hat auf jeden Fall eine Wirkung. Genau, deswegen würde ich ganz klar das Patriarchat auch dazu zählen. Und ich glaube halt diese, in Anführungszeichen, männlichen Chef- und Oberärzte, wie gesagt, das kann ja auch von Frauen ausgehen und geht es sehr häufig, sind sich dieser Verantwortung nicht bewusst, welchen Ton sie halt in der Abteilung vorgeben. Genau. Dann finde ich es auch auf jeden Fall so eine falsche Darstellung in den Medien der Fall. Also wir wachsen da ja alle mit auf, oder?
Oh, ich habe mir immer gedacht, also wer wirklich glaubt, eine Frau könnte in den Wehen liegen, der hatte noch keine Wehe.
Ja.
Wer liegt denn da? Also ich habe das ja versucht, im Liegen mal auszuhalten. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Wirklich.
Ja. Und das bringt mich auch zu so einem Punkt, den habe ich letztens erst ganz dolle verstanden für mich. Da gab es so einen Slide bei Insta, auf Englisch, aber ich sag's auf Deutsch. Wenn du höflich bist unter deiner Geburt, kann es dich deine Geburt kosten. Und das beobachte ich so oft, weil Frauen dazu genötigt werden, auf dem Rücken zu gebären. Obwohl, wie du gerade sagst, ich habe es auch versucht. Es ging nicht. Ich hatte so Schmerzen dabei. Es ging einfach nicht. Und ich habe es auch nur versucht, weil ich dazu gedrängt wurde. Immer wieder gesagt wurde, mach doch mal, versuch doch mal. Irgendwann war mein Mann sogar so weit zu sagen, mach's doch bitte mal, mach doch mal irgendwas mit dir, was die dir vorschlagen. Obwohl ich so wusste, ich habe voll das gute Körpergefühl. Das wird eh nicht gehen. Ich war dann sauer und habe es kurz gemacht, damit alle Ruhe geben. Und nein. Ich bin nicht dabei geblieben. Ich habe letztendlich im Knien geboren und davor wollte ich am liebsten im Stehen gebären. Was total gut ist, weil die Gravitation dazu genutzt wird, ne? Also das als kleiner persönlicher Ausflug.
Nee.
Ey, aber dieses, dass man, es beobachte ich leider ganz, ganz oft, dass die Frauen dann genau das machen, was ihnen gesagt wird, weil halt wieder diese Machtstruktur greift und man kommt in den Kreißsaal, alles ist neu für einen, man ist total eingeschüchtert. Es ist ja oftmals so eine angespannte Atmosphäre, gerade weil auch viele Notfälle ja natürlich dann in den Kliniken passieren. Deswegen hat auch das medizinische Personal oftmals so eine Brille auf, dass sie alles nur noch mit so einem pathologischen Blick sehen. Und dann kommt halt dieses Pärchen, was eigentlich nur ganz gerne wohlig und möglichst ohne Komplikationen ihr Baby zur Welt bringen möchte, in diesen Kreißsaal und sind total eingeschüchtert. Und das meint auch dieser Slide, den ich gerade zitiert habe. Wenn man dann aber höflich ist und all das macht, was von außen von einem verlangt wird und gar nicht mehr auf sein eigenes Körpergefühl hört, kann einen das wirklich die Geburt kosten. Und das beobachte ich oft. Ich beobachte oftmals sogar, dass Frauen nicht mehr den Schmerz rauslassen. Also ich wünsche jeder Frau eine orgasmische Geburt, aber es ist selten, würde ich behaupten. Schmerzen sind oftmals ein Teil davon. Und wenn dann wirklich wieder eine Hebamme sagt, ja, jetzt legen wir uns erstmal auf den Rücken, weil so kann man am besten das CTG ablesen und ableiten und wir können sie am besten untersuchen. Das ist ja eigentlich der Grund, warum alle mal sagen, auf dem Rücken gebären bitte einmal. Und so wird sie auch in allen Filmen dargestellt. Und wenn man dann halt höflich ist und das erträgt, finde ich so schrecklich zu beobachten. Und ich bin auf jeden Fall immer diejenige, die sagt, so, wir können auch gerne mal ausprobieren, wo sie sich am wohlsten fühlen.
Ja, dass man einfach auch nicht seiner Intuition folgt, weil ich finde, eine Geburt ist eigentlich ja sowas Intuitives. Die Natur hat das ja schon irgendwie vorgesehen, dass wir spüren, was uns jetzt gut tut und was wir jetzt machen sollten. Aber die Frauen trauen sich dann oftmals gar nicht mehr auf ihr Bauchgefühl zu hören, weil, wie du schon sagtest, das medizinische Fachpersonal wird es schon besser wissen. Die machen das ja von früh bis spät jeden Tag.
Ja.
Aber du hast gerade gesagt, es kann dich die Geburt kosten in dem Sinn. Was kann es denn noch für Folgen haben, wenn ich während der Geburt Gewalt erfahre, beziehungsweise einfach, wenn über meine Grenzen hinweg gegangen wird?
Ja, großes Stichwort, die sogenannte Interventionskaskade. Sowohl wenn zum Beispiel die Frau auf dem Rücken liegt, ist das eine Intervention, weil man halt eingreift und die Frau nicht mehr das macht, was sich nach Bauch- oder Körpergefühl richtig anfühlt. Und Gewalt ist auch so eine Intervention. Eigentlich alles, was von außen irgendwie in den normalen Geburtsprozess eingreift, verändert was an dem sehr, sehr sensiblen Hormoncocktail, den der Körper der Frau ja ausstößt unter der Geburt. Also da gibt's das Oxytocin, was das Wichtigste eigentlich ist für so eine Geburt, das Kuschelhormon. Das kommt nur raus, wenn man sich wohlfühlt. Deswegen passieren auch so viele Geburten nachts, einfach weil da mehr Ruhe ist, weil in der Klinik, also 98% der Geburten finden immer noch in Kliniken statt. weil diese Alltagstrubel einfach nachlässt. Es ist einfach viel, viel wohliger, es ist sowieso dunkel. Es ist einfach, es wird einfach ausgeschüttet, sobald sich die Frau halt wohlfühlt. Genau. Und ja, es kann einen die Geburt kosten, auch so ein gewaltvoller Eingriff. Auch so ein Satz, wie du schon gesagt hast, in dem Moment hast du es vielleicht nicht richtig gecheckt, was das war, aber es hat ja so in dir nachgearbeitet im Nachhinein, dass es sicherlich auch in dem Moment schon in deinem Unterbewusstsein sehr viel bewirkt hat. Auch wenn du das vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen hattest und da sowieso schon auf dem Kaiserschnittweg warst, kann es halt zu einem früheren Zeitpunkt bewirken, dass dein ganzes System runterfährt und sagt, nö, also hier fühle ich mich nicht wohl, ich fühle mich nicht sicher, kommt zu einem Geburtsstillstand und das ist diese sogenannte Interventionskaskade. Wenn es erstmal zu einem Geburtsstillstand gekommen ist, wird halt eingegriffen, dann wird ein Wehentropf angehangen oder es wird anderweitig noch eingegriffen. Und die Spitze des ganzen Systems, worin das mündet, ist halt oftmals leider ein Kaiserschnitt. Und wir haben in Deutschland eine Kaiserschnittrate von 30,9%. Eher steigend sind die neuesten Zahlen dazu. Und das ist einfach zu viel. Also das ist, da ziehen zwar auch die Wunschkaiserschnitte rein, wohinter ich übrigens auch stehe, weil jede Frau ist mündig, jeder sollte selbst entscheiden dürfen. Aber trotzdem sind das ganz, ganz viele Kaiserschnitte, die in meinen Augen, und so geben das auch die Statistiken wieder, durch diese Interventionskaskaden zustande kommen, wo man halt einfach in eine normale Geburt eingegriffen hat.
Mhm. Ja. Die weitreichenderen Folgen von einer gewaltsamen Geburtserfahrung?
Ja, das ist echt schlimm. Also mein Profil ist jetzt noch nicht sonderlich groß, aber ich kriege trotzdem ganz viele Nachrichten von den Frauen, die traumatisiert sind, also wirklich so eine klassische posttraumatische Belastungsstörung haben, die Flashbacks kennen, also immer wieder so Erinnerungsblitze haben von diesen schlimmen Situationen, die können ja dann ausgelöst werden. Keine Ahnung, schlimmstenfalls durchs eigene Babygeschrei, das wünscht man ja niemandem, aber das ist ja etwas, was man in der Klinik erfährt. Es können Gerüche sein, klassische Angststörungen können daraus entstehen und tatsächlich, was ich ganz wichtig finde zu benennen, es ist 4 bis 5 Mal häufiger, dass man eine Wochenbettdepression nach einer gewaltsamen Geburt entwickelt. Also es ist ja sowieso schon unschön und gar nicht mal so selten der Fall, dass so eine Wochenbettdepression auftritt. Aber 4 bis 5 Mal häufiger, das ist schon eine Hausnummer. Und jede, die das schon mal erlebt hat, also man sagt ja immer so ganz lapidar, der Baby Blues, das ist dann so am 3. Tag nach der Geburt, wo sowieso auch Milcheinschuss kommt und alles, der Körper Achterbahn fährt, hormonell gesehen. Ich zum Beispiel hatte es auch extrem. Ich habe so viel geweint. Bei mir war es halt, es hat sich so grundlos angefühlt. Ich habe dann immer gesagt, ja, ich laufe über vor Glück und teilweise bin ich so traurig, dass ich weiß, dass diese kleine Babyphase nur so kurz sein wird. Es hat mich irgendwie total überfordert. Einfach alles. Aber die Frauen, die dann nicht nur diesen Babyblues haben, sondern eine richtig schwere Depression, die wissen, wie schlimm dieses Gefühl ist aus Hilflosigkeit, aus ich kann mein Baby eigentlich gar nicht mehr hochheben, ich kann gar nichts machen und dann kickt ganz oft noch Schuld und Scham, sich auch noch schlecht fühlt, dass man jetzt hier versagt als Mutter. Dabei ist das wirklich eine richtig manifeste Erkrankung, die da greift, ja. Und vor allem, wenn das auch noch durch Gewalt getriggert wurde, also dann ist einem wirklich ganz viel Schlechtes widerfahren und dann sitzen die da noch und machen sich selbst fertig. Also ist ganz, ganz schlimm und kann leider auch wirklich also zu einer anfänglichen Bindungsstörung zum Kind führen, wenn man halt nicht mehr in der Lage ist, sich um das Baby zu kümmern und gar nicht mehr in der Lage ist, auch die Mimik und die Gefühle auszudrücken, wie die Beziehung ja mit dem Kind entsteht auch. Also, aber lasst euch gesagt sein, wenn euch das widerfahren ist, Bindung kann repariert werden. Das wirklich, das passiert über millionenfach Situationen in unserem Leben. Auch wenn ihr diese blöde Erfahrung machen musstet, glaubt mir, euer Kind vergibt es euch und ihr könnt es jeden Tag aufs Neue wieder reparieren, ja?
Das kann ich tatsächlich bestätigen, weil bei mir war das tatsächlich ähnlich. Also ich hatte jetzt keine diagnostizierte Wochenbettdepression, aber rückblickend würde ich sagen, es ist schon etwas gewesen, was dem sehr nahe kommt. Und was man auch nicht vergessen darf, die Gewalt während der Geburt ist das eine, aber ich finde, es passiert, und da kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen, es passiert auch ziemlich viel Einfluss auf der Wochenbettstation? Weil ich ehrlicherweise für mich sagen kann, dass diese Zeit dort für mich traumatisierend war, weil es erst mit dem Stillen nicht geklappt hat, beziehungsweise weil unsere kleine Stillfieber bekommen hat. Es kam einfach nicht genug und es war Hochsommer, es war heiß und sie hat Fieber bekommen. Zuerst war die Vermutung, dass sie eine Infektion hat, weil sie auch grünes Fruchtwasser geschluckt hat, das direkt nach dem Kaiserschnitt auch aus Nase und Lunge abgepumpt werden musste und auch nicht klar war, ob sie jetzt auf die Intensivstation erstmal noch muss oder nicht. Und diese ganzen Erfahrungen in Kombination damit, dass mein Körper dann nicht gleich so funktioniert hat, eben weil so viel Intervention stattgefunden hat. Ich musste Oxytocin in doppelter Dosis nach dem Kaiserschnitt gespritzt bekommen, damit sich die Gebärmutter wieder zusammenzieht, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und das sind halt lauter so Sachen, da sprechen, glaube ich, auch viel zu wenige drüber, was das dann mit einem macht, wenn die Wochenbettkrankenschwester in den Raum kommt und dich ja schon irgendwo beim Stillen unterstützen möchte, aber hat teilweise so im Stress ist und so grob dann auch. Also ich habe wirklich gedacht, nachdem, wie gesagt, die eine Schwester mir da mal geholfen hat und meine Brust da irgendwie so zurechtgerückt hat, wie es halt richtig funktionieren soll, ich habe gedacht, ich kann mir die danach über die Schulter hinterschmeißen. So gewaltsam war das. Und das sind halt auch so Sachen. Ich glaube, das gehört auch zu diesem Roses Revolution Day dazu, dass man einfach sich dessen auch bewusst ist, dass das auch nicht normal ist und dass man da auch in, ja, quasi dagegen was tun kann, beziehungsweise vielleicht auch sich präventiv ein Stück weit vorbereiten kann, dass so eine Gewalt gar nicht erst stattfindet. Kannst du dazu vielleicht auch noch was sagen?
Ja, unbedingt. Du hast da auch nochmal so viele wichtige Punkte angesprochen, die ich gerne auch nochmal aufgreifen würde. Man kann zum Beispiel auch, wie du sagst, von einer reinen Geburtserfahrung traumatisiert sein. Also wir sprechen ja heute über Gewalt in der Geburtshilfe, was ich vorhin definiert hatte und was wirklich der Roses Revolution Day ist. Aber Frauen sind auch wirklich von so einer Kaiserschnitterfahrung, wie du zum Beispiel geschildert hast, auch traumatisiert. Das ist schon ein Päckchen, was sie mit uns tragen, wenn plötzlich etwas passiert, wo uns die Kontrolle aus der Hand genommen wird. So entsteht zum Beispiel ein Trauma. Das ist die klassische Definition. Trauma entsteht, wenn unserer Psyche etwas widerfährt, worauf wir null vorbereitet waren. Das sind schwere Unfälle, das sind plötzliche Todesfälle etc. Und es kann auch sein, wenn wir vorhatten, wie du, sogar gerne außerklinisch im Geburtshaus in der schönsten Atmosphäre ein Kind zur Welt zu bringen, plötzlich daraus ein in Anführungszeichen gewaltsamer Kaiserschnitt wird, weil das Kind wird dir ja aus dem Leib geschnitten. Also, weißt du, das wollte ich gerne auch nochmal vorwegnehmen. Also auch davon kann man traumatisiert sein. Aber klar, worüber wir heute hier spezifischer sprechen, ist halt wirklich die Gewalt, die einem ja böswillig in dem Sinne angetan wird. Ne, genau. Und ja, wie kann man präventiv dafür arbeiten? Das war, glaube ich, die Frage, richtig? Genau. Ich würde mir wünschen, dass in den Vorbereitungskursen, in den Geburtsvorbereitungskursen mehr dieses Thema angesprochen wird, dass einfach mehr in den Köpfen, vor allem von Erstgebärenden ankommt, dass es das gibt, weil ich finde, leider sind es oftmals, und natürlich, ich verstehe es, die Erstgebärenden, die da sehr naiv rein stolpern, die sagen, ja, meine Mutter hat das auch geschafft, meine Oma auch, in unserer Familie klappt das einfach alles und ja, so, vielleicht ist es auch ein kleiner Selbstschutz, dass man das gar nicht so richtig hören möchte oder teilweise wird es auch in Freundschaften nicht richtig thematisiert. Beziehungsweise ist es so ein zweischneidiges Schwert, finde ich. Manchmal kriegt man nur noch Horrorstories überall, aber manchmal wird es trotzdem immer noch beschönigt. Also, dass man wahrscheinlich sich seines eigenen Traumas nicht bewusst ist. Also, ich finde, es sollte mehr Realität werden, darüber zu sprechen. Und man sollte nicht so die Augen davor verschließen. Ja. Und ja, wenn man das in den Geburtsvorbereitungskursen aber nicht bekommt, diese Art von Wissen, finde ich es toll, dass es mittlerweile bei Social Media viel mehr vertreten ist. Und diese ganzen Quellen, die ich jetzt auch schon so aufgezählt hatte, wie diese wichtige Leitlinie, vaginale Geburt am Termin, die kann man komplett öffentlich beim AWMF zum Beispiel einsehen. Da gibt es auch eine Kurzfassung von. Das ist halt alles leider in Anführungszeichen in so medizinischem Fachjargon beschrieben. aber Profile wie meins oder auch zum Beispiel die Hebamme Eva Platzek finde ich ganz toll. Kann ich dir auch gerne nochmal für die Shownotes ein paar Links schicken. Die hat auch ein Buch geschrieben, Ich, Hebamme, Mittäterin. Das ist eine super Quelle. Dann gibt's noch eine Autorin und Journalistin, Lena Högemann, die hat ein Buch geschrieben, So wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Das sind so Quellen, die man nutzen kann. Und ich verstehe, wenn man schwanger ist, man ist in so einer glückseligen Bubble. Vielleicht hat es auch ein bisschen länger gedauert, als man dachte. Oder es war ganz steinig, der Kinderwunschweg. Es gibt so viele Geschichten, wie es Frauen gibt, glaube ich. Und dann will man sich vielleicht nicht mit so einem Thema auseinandersetzen. Aber ich kann nur sagen, je mehr ihr darüber wisst, desto mehr könnt ihr euch davor schützen. Und es geht nicht darum, dass ihr da jetzt in den Kreis hereinlauft und von vornherein, viele machen dann ja so einen Geburtsplan, was ich auch toll finde, und legen dann den aber dahin und sagen, und so soll es jetzt sein. Das geht halt auch nicht. Und das verstehe ich dann auch, dass die Hebamme dann schon manchmal direkt sauer wird, weil sie sagt, hier ist wieder jemand, die denkt, Geburt ist planbar. Ist es nicht? Und es wird immer ein unplanbares Event sein. Ich rate auch immer, dass man sich Option A, B, C, D zurechtlegt und vielleicht sogar auch ein bisschen über den Kaiserschnitt nachdenkt, weil es kann immer anders kommen, als man denkt. Aber ich finde so einen Geburtsplan per se super toll, weil es zeigt, dass die Frauen oder auch das Pärchen sich gerne damit auseinandersetzen. Aber das dann wiederum in der Klinik abgeben, wirkt dann oftmals auf Seiten des Personals, als müsste man das jetzt erfüllen, was da steht. Und das ist halt schwierig, ne? Ja, genau. Aber was ich auch noch toll finde, man kann sich auch gerne begleiten lassen bei einer Geburt. Weil ich mache auch immer wieder die Erfahrung, man spricht dann oftmals mit dem Baby-Daddy ganz viel drüber, was sein soll, und sagt, ja, und du mach dich bitte auch stark für mich. Ich habe eh schon die Schmerzen unter der Geburt. Aber ich merke, wenn ich bei den Geburten dabei bin, die Väter oder das andere werdende Elternteil ist oftmals mindestens genauso überfordert mit dem, was da stattfindet. Die Frau ist ja wenigstens noch in so einer Art Aktionismus. Bei ihr passiert das alles im Körper. Klar, in dem Moment wünschen wir uns, dass der andere uns den Schmerz abnehmen könnte. Aber trotzdem sind wir mittendrin im Geschehen und es passiert halt was mit uns. Und der andere werdende Elternteil sitzt meistens ganz hilflos in der Ecke, darf manchmal gar nicht die Frau anfassen, höchstens mal ein Glas Wasser irgendwie reichen. Wenn er irgendwie auf dem Handy rumdaddelt, ist auch falsch, weil, hey, ich habe hier Schmerzen und du machst auch gar nichts da hinten in der Ecke. Genau, deswegen finde ich es ganz schwierig, dass man dann so viel Verantwortung auch an den anderen werdenden Elternteil abgibt. Oftmals habe ich voll die gute Erfahrung gemacht, wenn man eine Doula mitbringt in die Klinik. Die ist eher so für den emotionalen Beistand da. Oder man hat das Glück, dass man eine Beleghebamme sogar findet. Finde ich ganz toll. Ich glaube, da muss man so an die 500 bis 1000 Euro ungefähr dazu zahlen. Was ich persönlich finde, dass es das wert wäre. Ich meine, wenn man das mal so mit den Hochzeiten vergleicht, die wir alle in unserem Leben feiert, oder der Fotograf auch mal gerne 2.000, 3.000 Euro, glaube ich, nimmt oder so. Also das sind so Größenordnungen, die sind anscheinend schon normal geworden für so eine Hochzeit. Aber bei Geburten ist dann wieder in so einem Sozialstaatssystem wie Deutschland das klar, dass die Klinik oder die Krankenkassen das halt übernehmen. Da dürfte auch so ein kleines Umdenken stattfinden. Genau. Ja, ich glaube so, das wären schon mal ein paar.
Das sind auf jeden Fall super hilfreiche Tipps. Wir hatten auch mal eine Podcast-Folge mit einem Assistenzarzt, der Dr. Richard Krüger, der tatsächlich auch ein Buch geschrieben hat, In der Geburtsklinik heißt es. Sei an der Stelle auch nochmal erwähnt, dass es die Folge gibt. Und der hat auch einfach super hilfreiche Insights geteilt, weil er gesagt hat, dieses Wissen über den Ablauf, wie das in einer Geburtsklinik alles abläuft, das ist ja auch schon Prävention. Weil ich dann einfach auch mitsprechen kann, weil ich dann ja weiß, ah, okay, das und das würde jetzt normalerweise passieren oder das wäre jetzt so der nächste Schritt. Wie fühle ich mich damit? Wie kann ich das denn so für mich am besten machen oder damit umgehen? Das war jetzt auf jeden Fall schon mal super, super hilfreich und toll, dass du auch so viele Tipps jetzt hier genannt hast. Wenn mir das Ganze jetzt aber widerfahren ist und es mir damit nicht gut geht, was können denn Betroffene tun? Und damit meine ich jetzt nicht nur am Roses Revolution Day eine Rose vor der Klinik ablegen, was definitiv auch ein Statement ist, aber wie kann ich denn selber auch wieder so ein Stück weit damit Frieden schließen und zu mir finden?
Ja, also für so einen ganz akuten Fall, wo man plötzlich das Gefühl hat, die Welt bricht über einem zusammen, und man vielleicht auch so langsam die Zusammenhänge sieht, dass das mit der Geburt zu tun haben könnte, Da gibt es das Hilfetelefon nach schwieriger Geburt. Kann man googeln und da die Telefonnummer rausfinden. Das wäre so.
Wir schreiben in die Shownotes.
Genau. Genau, das ist noch niedriger dann die Hemmschwelle vielleicht, wenn das da schon direkt steht und jemand hier uns gerade zuhört und denkt, oh ja, ich rufe da an. Genau. Da sind einfach Personen, die sich mit dem Thema auskennen und da vielleicht auch nochmal helfen können, das Ganze einzuordnen. Finde ich total toll, dass es sowas gibt. Dann liebe ich Motherhood und Greenbirth e.V. Das sind beides gemeinnützige Organisationen. Ich bin auch Teil davon, man kann da Mitglied werden. Und die machen eine ganz tolle Arbeit. Die sind total evidenzbasiert. Es sind viele Hebammen, die in diesen Organisationen sitzen. Die haben tolle Websites. Ich zum Beispiel liebe auch das Motherhood. Also die Website wird geschrieben mother-hood.de und man kann dort die Kaiserschnittrate seiner Klinik googeln und auch andere Eingriffe. Sowas ist zum Beispiel auch noch voll gut zu wissen. Da sind halt wirklich alle Geburtskliniken in Deutschland, soweit es geht, hinterlegt. Und dann hat man die möglichst aktuellste Kaiserschnittrate dieser speziellen Klinik. Und klar, in Deutschland haben wir eine extrem hohe. Aber in meinen Augen ist es manchmal ein Qualitätsmerkmal, wenn diese Kaiserschnittrate etwas niedriger ist. Man spricht vielleicht dafür oder man ist dann auch schon ein bisschen vorbereitet, wenn man in das Geburtsvorgespräch bei dieser Klinik geht und kann fragen, warum ist die denn bei Ihnen so hoch oder warum ist sie denn bei Ihnen so niedrig? Es gibt halt auch wirklich Kliniken, die darauf schwören, dass man den Frauen viel Raum und Zeit gibt und nicht so schnell eingreift. Genau, das finde ich persönlich ganz, ganz toll bei motherhood.de. Und ja, die haben einen Blog, die haben Artikel, immer aus der Sicht geschrieben, ja, die Schwangere oder die Gebärende zu stärken. Finde ich ganz, ganz toll.
Genau. Macht es denn im Nachgang Sinn, also wenn man so eine traumatische Geburtserfahrung auch hatte, also mit Gewalteinwirkung oder ohne, ich glaube, das ist in dem Fall egal, sich da auch therapeutische Hilfe zu holen?
Total. Also auf jeden Fall. Man muss es nicht alleine schaffen. Ich finde es ganz wichtig, sich am Anfang überhaupt zu schaffen, sich mitzuteilen, was man zum Beispiel bei diesem Sorgetelefon machen könnte. Natürlich geht das auch im engsten Familien- oder Freundeskreis und am besten natürlich mit einer Therapie, was natürlich auch wiederum schwierig ist in Deutschland. Haben wir auch total einen Therapieplatzmangel, aber es gibt, wie gesagt, diese Anlaufstellen und genau, auch Hausarzt, Gynäkologin sind auch Ansprechpartner, die auf jeden Fall da eine Pflicht haben, einen weiterzuvermitteln. Also wenn es einer dieser angesprochenen Menschen nicht kann, immer weiter gucken, weil irgendwann findet man die Person, die einen vermitteln kann. Es ist super wichtig, dass man da nicht plötzlich aufhört oder denkt, ja, ich werde hier gar nicht ernst genommen, so schlimm ist es anscheinend nicht, ja.
Mhm.
Es steht und fällt dann wieder mit der individuellen Person, an die man gerät.
Was mir persönlich auch sehr geholfen hat, also ich meine, ich hatte ja, wie gesagt, schon eine außerklinische 1:1 Hebammenbetreuung und das war natürlich dann auch die Hebamme, die die Nachsorge dann gemacht hat und mich im Wochenbett begleitet hat. Und ich habe einfach mit ihr auch wahnsinnig viel gesprochen. Wir haben die ganze Geburt nochmal durchgekaut. Wir haben dann auch besprochen, dass wir so ein Bonding-Bad mit der Kleinen dann machen, weil ich da auch eben diese Probleme hatte, so eine Bindung aufzubauen und mir alles einfach, für mich war alles so schwer. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was stimmt denn nicht mit dir, dass du nicht in der Lage bist, dich jetzt um dieses Kind zu kümmern und da irgendwie eine Bindung aufzubauen oder irgendwelche Gefühle dann aufzubauen. Und das hat mir sehr gut getan. Ich habe sogar noch 2 Jahre danach mir nochmal den Klinikbericht schicken lassen, um das alles auch nochmal mit ihr durchzusprechen und ihre Einschätzung dazu zu hören, was da vielleicht an welcher Stelle anders hätte laufen können. Also das hat mir persönlich sehr weitergeholfen und das ist vielleicht auch noch eine Idee für den ein oder anderen, der eben eine Beleghebamme hat, da tatsächlich dann nochmal anzusetzen und einfach mit der Person das nochmal durchzusprechen.
Genau, und auch was du sagst mit den Geburtsbericht anfordern, das steht einem zu. Das ist total easy möglich. Man kann ja meist einfach im Sekretariat nachhaken und dann wird einem das schriftlich zugeschickt. Und man könnte auch um ein Nachgeburtsgespräch bitten, aber ja, die laufen eher weniger gut, würde ich behaupten, weil die Klinik ganz oft natürlich in so einer Schutzhaltung ist und da auch ja anwaltlich natürlich gut beraten. Aber es schadet trotzdem nicht, finde ich persönlich, wenn man merkt, ey, ich komme hier nicht weiter und ich brauche das zum Abschließen, dass ich einmal sagen kann, konnte nach dieser Geburtserfahrung, das war nicht in Ordnung. Und wenn es nur das ist, wirklich, also das tut auch vielen Frauen gut. Also kann ich auch nur nochmal bestätigen, dass das auch einige machen.
Wenn wir gerade vom Abschließen sprechen, wir sind leider jetzt schon am Ende dieser Folge angekommen. Es war total schön, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir haben da jetzt echt auch ordentlich Bewusstsein für diese Thematik geschaffen. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere echte Mamas-Community loswerden möchtest?
Ja, ihr Lieben da draußen, verliert auf gar keinen Fall das Vertrauen in eure Körper. Im Gegenteil, ihr seid alles wahre Geburtsköniginnen und auch jede Geburt hat ihre Berechtigung. Ich sag gerne Bauchgeburt auch statt Kaiserschnitt, weil es einfach eine Geburt ist und ich so oft merke, dass Frauen, ja, wir sind sowieso, Frauen sind empfindsam und wir bringen diese Kinder zur Welt. Deswegen seid stolz auf euch und egal, was passiert, nehmt euer Glück in die Hand und sorgt dafür, dass ihr diese Geburt, die ihr so krass gemeistert habt, auch nochmal als, ja, als Meisterstück nutzen könnt für eure Lebensgeschichte.
Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir vielmals und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderbaren Tag.
Danke dir auch.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Vielleicht überlegt ihr euch ja auch mal, eine rosa Rose vor eurer Geburtsklinik abzulegen, um ein Zeichen zu setzen. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!